Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns. Amen. Bevor ich ins Thema einsteige, wir haben zurzeit ja Themenreihe Beziehungen und wir haben ja schon ein bisschen was gehört zum Thema, ich glaube Freundschaft war es mittlerweile und was hat man noch? Ehe kommt noch, Geschwister hatten wir, genau. Und heute haben wir Eltern und Kinder. Und bevor ich jetzt aber in den Bibeltext einsteige, habe ich euch was mitgebracht. Das ist ein Artikel aus der LVZ von vor anderthalb Wochen. Und da drin steht, dass eine kleine Krankenkasse eine Umfrage gemacht hat. 3.500 Erwachsene wurden gefragt zum Thema KI, Kindererziehung. Und ein Viertel davon war der Meinung, dass Werte wie Respekt, Fairness, Empathie besser von einer KI vermittelt werden können als von den Eltern oder Freunden oder überhaupt irgendwelchen anderen Menschen, mit denen man zu tun hat. Und ich fand es ein bisschen erschreckend. Die Psychologin, die dazu noch gefragt wurde, hat es ein bisschen besser auf den Punkt gebracht. Die hat nämlich gesagt, dass viele Eltern nicht mehr selbstsicher sind, nicht mehr souverän, sondern unsicher, zweifelnd und überlastet. Das kann ich verstehen. Es ist auch nicht immer einfach zu Hause. Aber das mit der KI kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Vielleicht, wir schauen dann mal in Gottes Wort, hilft uns die Predigt oder helfen uns die Sachen in Gottes Wort, dass wir die Technik dann beiseite legen können. Wir schauen mal, was dabei rauskommt. Wir wollen gemeinsam Lukas 2, Vers 41 bis 52 lesen und die liebe Hanna liest uns das bitte mal vor. Ihr dürft gerne mitlesen, wir lesen nach Schlachter 2000 Übersetzung.
Und seine Eltern reisten jährlich am Passafest nach Jerusalem. Und als er 12 Jahre alt war, gingen sie nach dem Brauch des Festes hinauf nach Jerusalem. Und als sie die Tage vollendet hatten und wieder heimkehrten, blieb der Knabe Jesus in Jerusalem. Und Josef und seine Mutter wussten es nicht. Da sie aber meinten, er wäre bei den Reisegefährten, zogen sie eine Tagesreise weit und suchten ihn unter den Verwandten und unter den Bekannten. Und weil sie ihn nicht fanden, kehrten sie wieder nach Jerusalem zurück und suchten ihn. Und es geschah, nach 3 Tagen fanden sie ihn im Tempel sitzend, mitten unter den Lehrern und wie er ihnen zuhörte und sie befragte. Es erstaunten aber alle, die ihn hörten, über sein Verständnis und seine Antworten. Und als sie ihn sahen, waren sie bestürzt. Und seine Mutter sprach zu ihm, Kind, warum hast du uns das angetan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und er sprach zu ihnen, weshalb habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in ihnen sein muss, was meines Vaters ist? Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und ordnete sich ihnen unter. Und seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen.
Danke. Ein spannender Text, weil das der einzige Text ist, der uns irgendwas über das Kindsein von Jesus verrät. Es gibt keine Parallelstellen in irgendeinem anderen Evangelium, wie es ja bei anderen, bei Wundern oder sowas immer wieder vorkommt. Es wird auch nie wieder Bezug drauf genommen, wie Jesus als Kind war. Und, was ich noch spannender finde, es ist auch keine Wundergeschichte. Ja, wir erwarten ja vielleicht manchmal Jesus auch als Kind, kann er schon Wunder wirken und so weiter. Aber nee, es ist aus meiner Sicht eine, ich sag mal, Alltagssituation mit Schauereffekt vielleicht. Maria, Josef und Jesus, vielleicht auch die Geschwister von Jesus. Wir haben vor einigen Wochen gehört, dass Jesus auch Geschwister hatte. Das war mir total neu. Aber so ist es. Ich habe nachgeforscht. Es ist wirklich so. Gehen zum Passafest. Das Passafest, habe ich nochmal mitgebracht, soll daran erinnern, an den Auszug aus Ägypten, den Auszug aus der Sklaverei. Und Gott hat den Juden geboten, da nach Jerusalem zu gehen. ihn anzubeten, ihm Opfer zu bringen. Wer das nachlesen will, in den Mosebüchern steht das. Und genau das tun sie. Sie gehen dorthin und wie jede gute Feier hat die irgendwann ein Ende. Und sie gehen wieder zurück nach Nazareth. Nazareth, 138 Kilometer entfernt, in Karawane, 5-6 Tage, also Tage Reise vielleicht, weil wir reisen nur tagsüber, nachts ist es zu gefährlich und zu unsicher. Und dann kommt der Moment, der erste Tag ist vorbei und ich stelle mir vor, wie in jeder guten Familie will die Maria gern die Familie am Armbrotstisch haben und sagt zum Josef sowas wie: Josef, gehst du bitte mal und holst den Jesus, wir wollen Abendbrot essen, du weißt doch bestimmt, wo er ist. Josef steht da und sagt: Ich habe gedacht, der ist den ganzen Tag bei dir, bei seiner Mutter. Josef, ehrlich jetzt, ich habe mich um alles gekümmert, ich habe Taschen gepackt, ich habe das Abendbrot vorbereitet und so weiter und so fort. Und am Ende ist er weder dort noch da. Er ist weder bei Verwandten noch bei Cousins, Cousinen, Freunden in der Karawane. Er ist einfach nicht da. Na, großes Kino. Schöner Mist. Und ich habe mir gedacht, ich baue die Predigt heute mal so auf. Es gibt Tipps für Eltern, werdende Eltern. Es gibt Tipps für Kinder. Die sind zwar jetzt zum größten Teil oben, aber ich meine, wir sind alle irgendwo Kinder von Eltern. Wir sind Gottes Kinder sowieso. Da wird bestimmt für uns auch noch was dabei sein. Und den ersten Tipp, den ich für uns habe, sind Traditionen und Rituale. Wie schon gesagt, zentral das Passafest. Die Juden ziehen nach Jerusalem jedes Jahr. Und Maria und Josef war es wichtig, das auch zu tun. Und dann gab es das Ritual, dass die 12-jährigen Jungs, obwohl sie nicht mussten, weil erst ab 13 ist man im Judentum quasi erwachsen mit der Bar Mitzwa, schon mal mitgehen und sich das Ganze schon mal angucken und so ein bisschen reinfühlen, sage ich jetzt mal. Und das war ihnen wichtig, das wollten sie ihm mitgeben und deswegen war Jesus wahrscheinlich auch dabei. Und wir wissen alle, wie wichtig Traditionen und Rituale sind. Wir bringen unsere Kinder jeden Abend ins Bett, wir beten vor dem Essen. All solche Sachen sind wichtig und sie geben Orientierung. Sie schaffen Beziehung und Identität. Damals wie heute. Und wenn unsere Prioritäten auf Gottesdienste, auf Gebet, auf Feste liegt, dann wird es irgendwann auch automatisch unseren Kindern wichtig, weil sie damit umgeben sind. Das ist ein ganz einfaches Prinzip. Außerdem soll dieses Fundament Sicherheit geben. Und wir Christen werden uns in den nächsten Jahren noch umgucken, was uns alles entgegenwehen wird. Ja? Das fängt vielleicht jetzt bei einer Fußball-WM an, wo einer ein Gebet am Mittelkreis macht und einen Shitstorm auf Social Media kriegt und so weiter und so fort. Und es geht weiter, wenn Cafés irgendwo bombardiert werden. Ja. Es wird auf uns zukommen. Ich glaube aber, dass Traditionen, Rituale, ich bin der festen Überzeugung, eben ein gutes Fundament auch bieten, um am Ende ein Ja und ein kompromissloses Ja zu Gott zu finden. Der zweite Punkt, den ich mitgebracht habe, ist Einigkeit. Auch das steht in eigentlich jedem Erziehungsratgeber, tretet als Team gemeinsam auf. Ich habe mal in die Bibel ganz am Anfang geguckt. Ich glaube nämlich, dass das nur so ein bisschen geklaut ist. Im 1. Mose 5, Vers 2 steht, als Gott Adam und Eva schuf, er schuf sie als Mann und Frau und segnete sie. Da steht nicht, er schuf den Mann und segnete ihn, er schuf die Frau und segnete sie und dann führt er sie zusammen und dann hatten sie ein gutes Leben, sondern erst die Verbindung Mann, Frau, in Verbindung mit dem Segen Gottes ist das, worauf es in einer Familie ankommen darf und ankommt. Und dann hat auch so Machtspielchen, geh mal lieber zum Papa, geh mal lieber zur Mama, haben es dann viel schwerer. Ja? Auch wenn bei uns vorhin meine Frau gesagt hat, die Kinder kriegen heute kein Eis. Ja, hat heute bei uns nicht so gut funktioniert. Von mir haben sie das Eis gekriegt. Okay, läuft bei uns. Okay, und deswegen gehen Maria und Josef jetzt auch gemeinsam als Team zurück nach Jerusalem. 3 Tage steht im Text. Ich weiß jetzt nicht, ob sie zurückgegangen sind, dann 3 Tage gesucht haben. Manche legen aus, dass die 3 Tage Hinreise, Rückreise suchen ist, ist aber auch völlig egal. Sondern ich habe mir so gedacht, wie wird es denn den beiden in diesen Tagen gegangen sein, bis sie ihn dann endlich gefunden haben? Ein Josef, der ja weiß, es ist zwar nicht sein Sohn, aber er ist ja trotzdem vor den Menschen das Oberhaupt, also der erste Sohn der Familie, der das Erbe trägt, eigentlich so der wichtigste Nachkomme im Judentum. Noch dazu ist es Gottes Sohn, der das Erbe Gottes eigentlich in der Hand hält. Wie wird es dem gegangen sein? Noch schlimmer, wie wird es der Maria gegangen sein? Und das geht mal, die Frage jetzt mal in den Raum an die Mütter. Was denkt ihr, wie wird es der Maria gegangen sein? Ihr Kind ist auf einmal weg. Ich sehe Gesichter, die nicken, die Augen hochziehen. Und stellt euch dann noch vor, dass sie die Verheißung hat, er wird der Retter der Welt sein. Er wird der wichtigste Mensch auf dieser Erde sein. Ja, da müssen wir uns mal reinfühlen. Am Ende kommt es aber doch zum Happy End, vielleicht. In Maria weicht der Ärger so langsam, die Angst so langsam und der Ärger kommt so ein Stück weit hoch. Wir haben es gelesen. Kind, warum hast du uns das angetan? Siehe, dein Vater und ich, wir haben dich mit Schmerzen gesucht. Es gibt erstmal ein gewaltiges Donnerwetter, einen gewaltigen Anschiss. Ja. Und als ich in der Vorbereitung gelesen habe, was Jesus darauf sagt, dachte ich, sag mal, geht's noch? Das letzte Wort dann auch noch. Warum sucht ihr mich? Ihr solltet doch wissen, wo ich sein muss. Seine Eltern verstehen diese Worte nicht. Und ich weiß auch nicht, ob sie ihn vor Ärger weggezogen haben oder wie auch immer. Aber wenn wir weiterlesen, dann können wir Vers 51 lesen. Das ist nochmal Jesus vor den Pharisäern. Ich kenne Max Liebermann nicht, aber ein schönes Bild. Seine Mutter behielt alle Worte in ihrem Herzen. Und das ist Tipp Nummer 3. Hört euren Kindern zu und lernt auch ein Stück weit von ihnen. Ich bin den Bibeltext mit Hannah durchgegangen. Und sie kam auf eine Idee, die ich überhaupt noch nicht hatte. Und das fand ich so genial, weil hier konnten wir uns gegenseitig einfach bereichern. Hier konnten wir uns gegenseitig in Gottes Wort bereichern. Und für die Kinder ist es auch wichtig zu wissen, ihr Wort zählt vor Gott und in der Gemeinde, in ihrem Glauben genauso viel wie das eines Erwachsenen. Und wo wir jetzt einmal bei den Kindern sind, dort führt es mich gerade hin. Die Tipps für die Kinder. Auch hier zentral das Passafest. Denn es gab noch eine andere Tradition, Tradition. Die Pharisäer und Schriftgelehrten haben in diesem Fest dem Volk Fragen beantwortet. Sie durften hinkommen und sie haben die Fragen beantwortet. Und da Jesus ja ganz Gott war, aber auch ganz Mensch, bin ich mir ziemlich sicher, der kannte die Tora noch nicht auswendig, sondern er musste lernen. Er musste genauso eben Fragen stellen, er musste lernen, was Glauben tiefergehend bedeutet. Und er hat das mit einem totalen Eifer gemacht. Ja? Er ist 3 Tage lang, hat er die ausgefragt, hat wahrscheinlich alles in sich aufgesaugt. Ich habe mir gewünscht eigentlich, dass meine Schulzeit mal so gewesen wäre, hat aber nicht geklappt. Und am Ende noch krasser, gibt er die Antworten. Er beantwortet die Fragen der Leute. Und das finde ich noch genialer. Und deswegen, Tipp 1, Fragen stellen, Fragen stellen, Fragen stellen. Halt, ich bin hier schon. Ja, da haben wir es. Fragen stellen. Und das dürfen wir, und das dürfen auch wir Erwachsenen immer wieder, auch an Leuten oder bei Leuten, wo wir einfach Sachen erfahren wollen. Ja? Und wenn jemand die Antwort nicht darauf weiß, wenn, keine Ahnung, Hannah, dein Sohn, deine Töchter zu dir kommen und du weißt die Antwort nicht, dann liegt es in deiner Pflicht, dich darum zu kümmern, in der Bibel zu lesen und Antworten zu finden. Und das liegt in all unserer Pflicht. Das ist unsere Pflicht als gläubige Menschen, dass wir uns damit auseinandersetzen. Tipp 2 für die jungen Leute: Demut und Unterordnung. Wir gucken mal in die 10 Gebote. Hanna, jetzt. Ihr dürft alle gerne natürlich mitmachen. Erstes Gebot. Genau, ich bin dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Zweites Gebot. Du sollst den Namen deines Herrn nicht unnütz gebrauchen. Drittes. Du sollst den Feiertag, den Sabbat heiligen. Und das vierte. Du sollst Vater und Mutter ehren. Und wenn wir jetzt mal die Gebote so sehen und das als chronologischen Ablauf der Wichtigkeit nach betrachten, weil genau das sind die 10 Gebote, ist das die Grundvoraussetzung für alles, was danach kommt. Da gibt es Studien drüber, macht ihr euch kein Bild, Tausende, die zeigen, Vater und Mutter ehren ist der Grundstock dafür, dass weniger Gewalt herrscht, dass weniger Diebstahl herrscht, dass Neid geringer wird. Ja? Das ist die Basis für all das, was Schlechtes auf der Welt, das ist die Basis, damit all das Schlechte auf der Welt weniger Macht hat. Unsere Eltern haben uns das Leben geschenkt. Sie sorgen für uns ein Leben lang. Das sollte auch jedem Elternteil bewusst sein, dass man sich nicht aus der Verantwortung nehmen darf und kann. Und mit Abstand betrachtet, jetzt wenn wir auf Jesu Kindheit sehen, muss man sagen, er hat ja an sich jetzt nichts falsch gemacht. Er war gut, ein bisschen, die Reaktion war jetzt nicht, aber er war wissbegierig, er hat sich einen Platz gesucht, wo er in Sicherheit war, im Tempel, wo er vielleicht auch noch was zu essen gekriegt hat. Wie gesagt, so unvollkommen wie Jesus wirkt durch seine Reaktion, so vollkommen ist er aber im Halten der Gebote. Nämlich, er ordnet sich unter. Da steht's. Er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und ordnete sich ihnen unter. Die 2 Tipps noch für die Jugendlichen oder Kinder, uns allen. Wir gucken uns jetzt alles 5 nochmal an. Traditionen und Rituale. Einigkeit, zuhören und voneinander lernen, Fragen stellen, sich gegenseitig bereichern, Unterordnung und Demut. Und fällt euch jetzt was auf? Eventuell? Das sind alles Dinge, die Gott uns an die Hand gibt, damit auch unser Glaubensleben als Kinder Gottes mit ihm, dem Heiligen Vater, funktioniert und besser wird. Rituale und Traditionen, Gottesdienste, Gebete, gemeinsame Kreise, Weihnachten, Ostern, Himmelfahrt, alles Mögliche gibt uns Gott dort an die Hand und das dürfen wir annehmen. Einigkeit innerhalb und unter den Gemeinden habe ich hingeschrieben. Es geht gerade, ich will es wirklich um Gottes Willen nicht als Trend bezeichnen, aber es ist, wenn man sich so umhört, in vielen Gemeinden zurzeit extrem schwer, Einigkeit zu finden. Gerade haben wir eine Phase, wo es in vielen Gemeinden Spaltungen gibt. Und das sollte uns, ja, wir sollten einfach gucken, dass uns das nicht passiert. Weil überall, wo Spaltung in Gemeinden im Mittelpunkt steht, geht es nicht mehr um Gott. Auch wenn das oft als Grund vorgehalten wird. Ja? Ich verstehe das so, du so, ich kann dich nicht mehr leiden. Es geht in den Streit nur noch um uns. Um unsere eigenen Bedürfnisse und Befindlichkeiten und nicht mehr um Gott und um das Allgemeine. Zuhören, voneinander lernen, Frage stellen, forschen, bereichern, all das sind Dinge, die wir als Gemeinde untereinander tun dürfen. Und auch das bringt uns wieder näher zu Gott. Und als letztes, das Wichtigste finde ich, Demut, Unterordnung vor Gott, dem Höchsten. Und ich finde das so genial, dass das Bild der Familie am Ende genau wieder auf den zurückkommt, der sich's ausgedacht hat. Und wenn wir uns daran halten, was wirklich nicht immer einfach ist, weil es göttliche Prinzipien sind und göttliche Ordnungen, die immer irgendwo angefochten sein werden, wird das uns eine vollkommenere Beziehung und eine bessere Beziehung mit Gott schaffen. Und die Liebe Gottes, die höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Wir singen ein gemeinsames Lied.